Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. In den nächsten Tagen beschäftigen wir uns als Ausgangstext mit dem Vaterunser, mit dem berühmten Gebet Jesu, in dem sich für viele Menschen die Kernaussagen der Heiligen Schrift bündeln, und das seit 2000 Jahren Christinnen und Christen der ganzen Welt und aller Konfessionen verbindet. Und beschäftigen uns so mit der Heiligen Schrift, der Bibel, als Grundlage für den christlichen Glauben. Das Vaterunser steht im Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 9 bis 13. Seite 208. Vater, unser im Himmel. Woher nehmen wir Menschen eigentlich unser Reden über Gott? Gott ist nach dem übereinstimmenden Zeugnis nahezu aller Religionen ein Wesen, das sich unseren Kategorien von Raum und Zeit entzieht. So einfach ausgedrückt, dass wir weder sehen, hören noch anfassen können. Das stellt uns, was die Rede von Gott betrifft, vor einige grundsätzliche Probleme. Zum einen können wir Menschen nichts Nachprüfbares über Gott sagen, was uns umgekehrt in die Lage versetzt, alles von Gott behaupten zu können. Es lässt sich zwar nicht endgültig beweisen, freilich kann es auch niemand widerlegen. Und weil das so ist, kann man über religiöse Fragen endlos debattieren, ohne auch nur einen einzigen Schritt weiterzukommen. Einem bekannten Witz zufolge ist Physik, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht. Philosophie ist, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist. Doch es ist Theologie, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist und ruft: »Hurra, ich hab sie!« Man muss Verständnis haben für den Atheismus, der all diese Diskussionen für absurd hält und unseren Witz kurzerhand eine vierte Variante hinzufügt, indem er behauptet, Leute, seht es doch ein, es gibt gar keine Katzen. Was nebenbei erwähnt auch nur eine Glaubensaussage ist und keineswegs gesichertes Wissen. Doch damit sind wir bei dem zweiten Problem. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat einmal gesagt, wovon man nicht sprechen kann, darüber sollte man schweigen. Doch ganz offensichtlich können die Menschen nicht aufhören, von Gott zu reden bzw. über ihn nachzudenken. Archäologische Funde zeigen, solange es die Menschheit gibt, gibt es auch Religion. Obwohl es in all dieser Zeit nicht eine einzige beweisbare Aussage über Gott und Gottes Wesen gegeben hat, hört der Mensch nicht auf, sich nach dem Göttlichen auszustrecken. Über 99% der Menschen, die jemals gelebt haben, waren auf die eine oder andere Weise religiös. Als ob wir sowas wie eine angeborene Ahnung davon hätten, dass es über uns und unser kleines Leben hinaus etwas Größeres gibt und dass es eminent wichtig ist, mit diesem Größeren in Verbindung zu treten. Und damit sind wir beim dritten. Wir Menschen sind raumzeitliche Wesen. Wir können nur begreifen, was wir mit unseren fünf Sinnen und unserem Verstand erfassen können. Wir mögen uns vielleicht nach Gott ausstrecken, aber alles, was wir erfassen können, hat die Form von Raum und Zeit. Was genau muss passieren, damit wir den Eindruck haben, es mit Gott selbst zu tun zu haben? Wie oft habe ich es in Gesprächen erlebt, dass Menschen mir gesagt haben, sie würden ja gerne an Gott glauben, ja, wenn sie ihn erleben. In der Regel frage ich dann zurück, was genau würden sie denn als Gotteserfahrung akzeptieren? Genügt ein Staunen? Oder ein anderes großes Gefühl? Dann ist es aber eben doch nur wieder ein Gefühl, das durch alles Mögliche ausgelöst werden könnte, aber nicht unbedingt von Gott. Also vielleicht muss es ja ein Wunder sein, etwas Außerordentliches muss geschehen. Und wenn ja, wie lange dauert es dann, bis sich unser Verstand zurechtgelegt hat, dass das wahrscheinlich doch wieder nur eine natürliche Ursache gehabt haben mag und dass es keineswegs gesagt ist, dass Gott dabei seine Hand im Spiel gehabt hat? Unser Reden von Gott ist letztlich ein Stochern im Nebel. Irgendetwas. Und darin mag man vielleicht einen kleinen Gottesbeweis sehen, also in Anführungsstrichen Gottesbeweis, lässt uns trotz vieler enttäuschter Erfahrungen nicht aufhören, das zu tun. Nur eins ist klar. Aus uns selbst heraus finden wir die Antwort nicht. Wir können meditieren, spekulieren und philosophieren und kommen doch damit keinen Schritt weiter. Ein Freund hat es von mir hat es mal so ausgedrückt, wie soll ich Gott verstehen? Ich verstehe nicht mal meine Frau. Die Frauen können das sicherlich umgekehrt genauso sagen. In dem eingangs erwähnten Luther-Zitat heißt es, dass wir die Frage nach Gott aus unserem eigenen Kopf heraus nicht beantworten können. Ja, so hat es Luther gesagt. Wir können getrost ergänzen und auch nicht aus unserem Bauch heraus. Was aber lässt uns dann sprechen, Vater, unser im Himmel? Das ist ja eine sehr vertrauensvolle und persönliche Anrede, als könne man nicht nur über ihn spekulieren, sondern tatsächlich mit ihm reden. Als sei dieses allem Raum und aller Zeit entzogene Wesen uns erstaunlich nahe. Zwar im Himmel wohnend, aber doch unsere Sprache sprechend und auf unsere Worte hörend. Unsere Theologie ist gewiss, weil sie außerhalb unserer selbst ansetzt, sagt Martin Luther. Das, was Christinnen und Christen über Gott sagen, entstammt nicht ihrem eigenen Überlegen und Spekulieren. Während sich alle menschliche Religion nach Gott ausstreckt und versucht, nach dem Ewigen zu greifen, gehen Juden und Christentum davon aus, dass der Weg genau andersherum verläuft. Das Ewige, genauer gesagt der Ewige, greift nach uns Menschen. Das Tasten des Menschen nach Gott endet immer im Nebel des Ungewissen, anders hingegen, wenn Gott sich zu uns Menschen ausstreckt, wenn er es tut. Die Bibel berichtet uns, dass auch er dabei erstaunlich oft ins Leere greift. Das mag daran liegen, dass er dabei nicht seine volle göttliche Kraft ins Spiel bringt, ganz so wie wenn ein Mensch in helfender Absicht sehr vorsichtig nach einem aus dem Nest gefallenen Vogel greift, um ihn nicht zu verletzen. Und der hüpft eben oft weg. Die christliche Religion basiert nicht auf menschlichen Bemühungen. So viel haben wir, glaube ich, schon verstanden. Und so eben auch nicht auf menschlichen Bemühungen nach Gott zu greifen, sondern der christliche Glaube basiert auf der Initiative Gottes, mit uns Menschen in Kommunikation zu treten, mit uns in Kontakt zu treten, weil der Mensch nichts von Gott und von Gottes Wesen von sich aus erfassen kann. Und deswegen gibt es nur eine Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen. Dieser Gott muss von sich aus aktiv werden und sich sozusagen in ein Stück Raum und Zeit hüllen, damit wir etwas von ihm mitbekommen können. Er muss auf irgendeine Weise eine Sprache in Anführungsstrichen sprechen, die wir erfassen können. Hier liegt allerdings ein erkenntnistheoretisches Problem. Gott muss sich, damit wir ihn fassen können, eine raumzeitliche Gestalt geben. Das hat allerdings wiederum den Nachteil, dass es nicht mehr hundertprozentig eindeutig ist, dass es sich dabei wirklich um Gott handelt. Denn Gott ist ewig, alles aber, was wir erfassen können, sind Raum und Zeit. Der christliche Glaube, und das wollen wir ja so ein bisschen mehr verstehen und ihm auf die Spur kommen, der christliche Glaube geht aber davon aus, dass Gott zweimal in grundlegender Weise mit uns Menschen in Kontakt getreten ist. Beide Male auf eine Weise, die universale Bedeutung hat. Das erste Mal erwählte er sich ein Volk, das ihn im Laufe der Geschichte immer besser begreifen sollte, Israel. Das zweite Mal sprach Gott durch eine Person zu uns, die aus diesem Volk stammte, die Erkenntnisse dieses Volkes aufgriff, weiterführte und für die ganze Menschheit öffnete. Und diese Person ist Jesus Christus. Die Bibel redet deshalb von zwei Bundesschlüssen Gottes, einem alten und einem neuen Bund, wobei wir besser vom ersten statt vom alten Bund sprechen, denn so richtig das Wort vom neuen Bund ist, ist deswegen der alte ja nicht überholt, sondern beide Bunde verhalten sich zueinander wie Wurzel und Stamm. Die Bibel zeugt von diesem zweifachen Reden Gottes in die Geschichte hinein. Martin Luther hat seit seines Lebens von der Heiligen Schrift als vom Wort Gottes gesprochen. Er meinte damit ein Wort für uns und nicht nur für Menschen früherer Zeiten. Dahinter steckt ein Geheimnis. Je intensiver wir uns damit beschäftigen, wie Gott in der Vergangenheit zu Menschen der Bibel gesprochen hat, desto mehr wird aus diesem Reden in der Vergangenheit ein Reden Gottes in der Gegenwart. Manchmal greifen die Worte unmittelbar nach uns. Andere Male müssen wir länger in sie eintauchen und in uns aufnehmen, sie meditieren, bis sie anfangen, auch zu uns zu sprechen. Ganz ohne Zweifel waren die Verfasser der Bibel inspiriert, wie man so schön sagt. Inspiration bedeutet nicht, dass Gott einen Menschen sozusagen betäubt und ihn dem Griffel führt, wenn er schreibt. Nein, wenn Gott ein solches Buch hätte haben wollen, dann hätte er es sicherlich selbst geschrieben. Das Buch der Bibel ist vielmehr dergestalt inspiriert, dass Menschen von ihm berührt wurden und das, was sie dabei bewegte, in ganz persönlicher Weise und Färbung niedergeschrieben haben. Berührt von Gott. So wie wenn jemand einen Liebesbrief schreibt. Mit Schreibfehlern, Eselsohren, Tintenklecksen, einer wirren Systematik und nicht immer stilsicheren Bildern. Dennoch kann kein Zweifel bestehen, dass dieser Mensch von etwas Echtem berührt wurde. Von der Liebe. Das freilich erkennt man vielleicht erst dann, wenn man selbst ein wenig von dem weiß, wie es dem Schreiber des Liebesbriefes erging. Wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen, dann beginnen die Worte des Briefes zu einem selbst zu reden und plötzlich keimt im eigenen Herzen vielleicht etwas von dem auf, was der Schreiber des Briefes, was den Schreiber des Briefes selber bewegt hat. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Schreiber der Bibel von Gott bzw. von Gottes Handeln inspiriert waren. Aber Inspiration ist nicht ein Prozess, der nur irgendwann einmal früher stattgefunden hat. Zur Inspiration der Schreiber muss vielmehr die Inspiration der Leserinnen und Leser, also von uns, dazukommen. Sonst bleibt die Bibel ein Buch der Vergangenheit. Davon war freilich Martin Luther auch überzeugt. Der Gott, der zu Zeiten der Bibel gesprochen hat, tut dies auch heute noch. Er gebraucht die Bibel, das Zeugnis von Gottes Reden und Wirken in der Vergangenheit, um auch uns heute noch anzusprechen, zu uns zu sprechen. Es geht beim Bibellesen darum, dass wir uns von dem, was die Menschen damals inspiriert hat, selbst ansprechen und inspirieren lassen. Gott sorgte dafür, dass es uns zugute schriftlich fixiert wird, damit aus seinem Reden damals ein Reden auch für uns heute würde. Und vielleicht kann man es ja auf diese Formel bringen, und dabei belassen wir es heute zunächst einmal. Der Satz, die Bibel bezeugt das Wort Gottes, ist richtig. Der Satz, die Bibel ist Gottes Wort, ist hingegen wahr. Eben dieses Wort Gottes sucht unsere Antwort. Und eben dieses Wort Gottes ist es, das uns dazu ermutigt zu sprechen, Vater unser im Himmel. Damit wünsche ich Ihnen einen guten Tag, eine gute Nacht und hoffentlich bis morgen. Auf Wiederhören.